Moin, ich bin Maike und ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg. Wir dürfen endlich wieder schippern. Es fühlt sich wahnsinnig gut an, mit Barkassen auf der Elbe unterwegs zu sein. Aber dieser Podcast, der soll natürlich trotzdem weitergeführt werden. Es gibt eine spannende Kooperation mit Hamburg Ahoi und in dem Zuge haben wir 3 Folgen mit interessanten Gesprächspartnern produziert. Ich hoffe, die gefallen euch. Hier ist eine davon. Ich sage herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Eine neue Folge Maike im Hafen mit einem spannenden Gesprächspartner und ich freue mich wahnsinnig, euch heute einen Musiker aus Hamburg oder Bremen, gucken wir gleich mal, zu präsentieren. Mein Gast heute ist Sebo oder Sebastian, was sage ich denn jetzt eigentlich? Moin.
Also moin erstmal, mein Name ist Sebastian Bosum und aus Sebastian Bosum habe ich Sebo gemacht, weil es die ersten beiden Buchstaben meines Vor- und Nachnamens sind. Und die meisten Leute nennen mich eigentlich Sebo, außer meine Mutter, die ruft dann immer Sebastian.
Okay, das heißt, wir bleiben heute bei Sebo. Ich freue mich sehr, Gerne. Dass du da bist. Wir sind mitten im Hamburger Hafen, haben ein bisschen Kulisse, gerade fährt hier so eine Ambulanz vorbei, ein Hubschrauber oben drüber oder ein Flugzeug, irgendwas hört man immer. Wir sind auf der Barkasse, wie sich das gehört, richtig schön auf der Elbe, an der Elbe. Frage ich mal gleich, bist du eher so Team Alster oder Team Elbe?
Da ich sehr nah an der Alster wohne, bin ich wahrscheinlich eher Team Alster. Da laufe ich auch ab und zu mal meine Runden rum, aber letztes war ich auch am Finkenwerder Ufer. Das fand ich auch sehr schön. Das heißt, ich bin auf jeden Fall ausflugsfreudig unterwegs.
Großartig. Und dein Leben hat dich ja auch schon ganz viel rumgebracht, habe ich gelesen. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Du bist eigentlich aus Bremen, ne? Wie kommt man denn als Bremer nach Hamburg?
Ui, das ist eine gute Frage, aber ist doch zu beantworten. Und zwar habe ich damals in Bremen meine jetzige Frau kennengelernt. Das war vor 12 Jahren mittlerweile. Und die hatte hier jobmäßig zu tun. Ich hatte damals noch in Bremen ein Designstudium auf Diplom. Und das hat mich dann irgendwann abgebrochen, um auch nach Hamburg zu kommen, weil ich musikalisch schon ganz viel gemacht habe in Bremen und gemerkt habe, ich habe aber in Hamburg einfach auch nochmal so eine Infrastruktur, die ich gerne mehr nutzen möchte und das habe ich dann gemacht, den Schritt ein halbes Jahr später, glaube ich, dann auch nach Hamburg und jetzt bin ich seit 11 Jahren hier.
Klasse, und fühlst dich wohl hier? Bist du angekommen?
Ich bin auf jeden Fall angekommen, also ich kann mir nicht vorstellen, zurückzugehen nach Bremen, auch wenn ich Bremen sehr liebe. Das ist halt meine Heimat natürlich, man hat da so eine Verbundenheit, aber allein dadurch, was hier so an Geschichten entstanden ist und wie ich mich einfach auch weiterentwickeln konnte, ich bin hier Papa geworden 2-mal und das sind einfach so Geschichten, die sind einfach hier, das ist
mit
verbündelt.
Hamburg verbunden.
Das ist mit Hamburg verbunden,
toll.
Ja.
Klasse. Du sagst, du bist ja musikalisch unterwegs, du bist Musiker und ich habe gelesen, du bist ja wirklich sehr vielfältig, also Singer, Songwriter, erzähl mal, ich habe gelesen, Schokoli und Brokkolade, also bin ich neulich drüber gestolpert. Meine Nichten sind super begeistert, haben sofort mitgesungen und ich habe auch die ganze Fahrt hierher, hatte ich diese 2 Wörter im Ohr. Erzähl mal, wie so dein Weg gegangen ist und du hast ja auch sehr, so, ich sag mal, soulige Nummer, sehr gefühlvolle Titel, auch tolle Motivationstitel, so wirklich aus dem Leben gegriffen und jetzt auch ein tolles Lied, was bei Kindern super ankommt.
Ja. Also, wie du schon am Anfang gesagt hast, ich bin ja wirklich mit der Musik oder durch die Musik auch weltweit unterwegs gewesen. Also ich war in Kirgisistan, ich habe in Südafrika 2 Platten gemacht, ich habe in Indien ein Album aufgenommen mit mehreren Musikern, auch aus Bremerhaven. Ich war immer unterwegs, überall und nirgendwo fast. Und daraus entstehen natürlich immer wieder neue Ideen und das ist, wenn man ganz viele unterschiedliche Gemüter und Geister auf seinem Weg trifft und man in der Kunst sich zu Hause fühlt, dann suche ich immer nach der bestmöglichen Ausdrucksweise, die in dem jetzigen Augenblick dann für mich vorhanden ist. Und dann von den Reisen bin ich dann, wie gesagt, in Hamburg gelandet und das war dann so mein Zuhause. Habe ich ja schon gesagt, hier bin ich dann Papa geworden und als ich Papa geworden bin, habe ich natürlich auch immer irgendwelche Kinderlieder improvisiert, wenn es darum ging, dass meine Kinder die Zähne putzen sollen oder irgendwas. Ja, dann muss man die ja irgendwie pushen.
Ja, tolle Motivation. So. Das genau, hilft genau. Auf jeden Fall, ja.
Und ich habe dann einfach irgendwann angefangen, diese Lieder nicht nur zu improvisieren, sondern einfach auch aufzuschreiben. Und daraus resultierend ist dann Schokoli und Brokolade entstanden. Und das ist auch ein freudscher Versprecher, der auch wirklich passiert ist.
Klasse. Ja, sehr sympathischer Text und tolle Wortschöpfungen. Hast du, glaube ich, auch sogar mit Das Boot zusammen gemacht,
genau,
den Titel, ne?
Genau, richtig, ja, ja.
Du bist sowieso auch in einem großen Netzwerk unterwegs, glaube ich, musikalisch, und hast ja auch in der Familie durchaus mit deinem Bruder Bekanntheitsgrad.
Ja.
Wie ist da eure Beziehung? Seid ihr da in Konkurrenz zueinander?
Nee, also ich glaube, also das,
genau,
ist
gar, erzähl erstmal, wer dein Bruder ist, vielleicht.
Also mein Bruder, genau, stimmt. Mein Bruder ist Flo Mega. Und der ist auch 5 Jahre älter als ich, und das kennen, glaube ich, ganz viele Geschwisterkinder, dass der kleinere Bruder oftmals das nachmacht oder den Weg mitverfolgt, den das große Geschwisterkind halt irgendwie vorlebt. So, und jeder ist dann auch in so einer Findungsphase, was will ich machen, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich zu Hause, und mittlerweile mache ich das seit über 20 Jahren alles. Ich stand 97 das erste Mal auf der Bühne bei einem Konzert von meinem Bruder, wusste nicht, wie man ein Mikrofon hält, und bin immer auf und ab gesprungen, und das Publikum hat nur Nirf gehört. Und hatte dann den Cuteness-Bonus und habe auch Applaus bekommen, und dann habe ich halt Blut geleckt. So, ne? Und seitdem bin ich halt natürlich auch auf der Bühne unterwegs und schreibe und mache eigentlich, oder versuche, wie gesagt, wirklich immer eine Ausdrucksmöglichkeit zu finden, die Dinge darzustellen, wie ich sie halt wahrnehme. Und jetzt ist es so mit meinem Bruder, ganz zu Beginn gab es natürlich auch mal so Konkurrenzgeschichten, also zu einem jüngeren,
ja,
einem jüngeren Alter,
ja,
ganz klar, ne, kennt man. Und jetzt ist es aber auch so, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und auch gegenseitig uns Skizzen zeigen, und uns ist, glaube ich, auch die Meinung des anderen ganz wichtig, gerade weil wir uns gut kennen, weil wir, ne, alle Höhen und Tiefen zusammen mitgemacht haben. Deswegen ist er auf jeden Fall mal ein gutes ein guter Ansprechpartner.
Ja, großartig. Also das ist ja wirklich dann eine tolle Situation, wenn man da hinkommt und auch feststellt, jeder hat so seine eigene Identität, seinen eigenen Wirkungskreis und seine Sachen, die er richtig gut macht, und sich dann aber eben auch auszutauschen und gemeinsam zu begleiten und zu gucken, wie der andere sich jeweils weiterentwickelt. Du hast einen tollen Titel, den du auch bei Ina Müller mal bei Inas Nacht präsentiert hast, mit dem wunderbaren, mit der Textzeile: Alles, was vor dir liegt, das schaffst nur du. Mhm. Ich selber habe mich da auch total angesprochen gefühlt. Wir haben uns eben gerade schon kurz drüber unterhalten, dass einfach Lebenswege ja manchmal nicht so funktionieren, wie man sich das vielleicht ausgedacht hat oder wie man erstmal sagt, in 10 Jahren, da stelle ich mir das und das vor, sondern es kommt immer ganz anders, als man denkt. Und das,
ja,
ist ja auch das Großartige.
Ja.
Und aber dann auch dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, dass man das eben schaffen kann. Wo ziehst du da deine Motivation her und dein Glauben an dich selber, dass du Sachen schaffst, die du anpackst?
Also bei Ina Müller habe ich auf jeden Fall So weit, so gut gespielt.
Oh, Entschuldigung, da
habe ich... Das war ein anderer Song, ist aber nicht schlimm. Alles cool, alles cool. Sind beides ja auf jeden Fall doch schon Motivationssongs. Und ich beantworte mal ganz kurz, ja, die Frage von Das schaffst nur du.
Ja.
Also meine Motivation, man ist ja oftmals, gerade wenn man selbstständig ist, in so einem Spagat unterwegs, sage ich mal. Man muss immer alles versuchen, unter einen Hut zu kriegen. Und ich habe einfach irgendwann gelernt, es bringt nichts, dass man sich gebeutelt fühlt und dann nur in so einer Stimmung bleibt, sondern wo kriege ich meine Energie her? Und die Energie, die kriege ich natürlich durch meinen kreativen Prozess und durch die Menschen, die mich umgeben. Und das ist auch für mich dann eine ganz einfache Formel. Also das klingt so plakativ, das schaffst nur du. Und wenn man sozusagen vorankommen möchte, dann muss man halt irgendwie eine gewisse Energie haben, mit sich bringen, damit man halt auch bei der Sache bleibt und nicht in irgendeiner Frustration endet oder das kennen wir ja auch alle, das trage ich ja auch in mir, aber ich wollte halt einfach immer die positive Seite hochhalten, und das teilen, glaube ich, auch sehr viele Menschen, deswegen ist es auch ein Song, der dem vielen, glaube ich, aus der Seele spricht, so.
Ja, toll. Also ich finde die Texte auch wirklich so, man kann sich direkt reinfühlen und fühlt sich gleich animiert, auch mitzusummen, mitzusingen, das bleibt hängen. Gefällt mir sehr.
Das soll so sein.
Du nutzt ja auch die Musik, um Menschen Deutsch oder Sprache zu vermitteln. Bist fürs Goethe-Institut unterwegs gewesen oder noch? Erzähl mal was dazu. Wie funktioniert Musik als Sprachlernmethode oder Unterstützung dazu?
dadurch, dass das Sprache ja auch eine Rhythmik in sich trägt, ist es ja auch schon Musik. Also wenn man jetzt Gedichte schreibt und man das vorträgt, hat das ja auch eine Melodiefolge meinetwegen oder einen bestimmten Rhythmus, eine Sprachgeschwindigkeit. Und ich kenne das ja selber aus der Schule, dass ich oftmals Schwierigkeiten hatte, egal welcher Unterricht, einen Bezug zu etwas zu kriegen, wenn ich nicht wusste, wofür ich es anwenden soll. Und die deutsche Grammatik ist natürlich auch echt für viele Leute eine harte Herausforderung.
Richtig schwer, ja.
Und war auch sogar, in Deutsch hatte ich auch ganz oft eine 5 oder eine 4. So. Also ne, gar nicht mein Gebiet. Ich hatte einfach Sprache für mich anders entdeckt. Ich hatte Lust auf Wortspielereien, ich hatte Lust irgendwie mit ne, wir haben ja auch viele Konsonanten, ist alles sehr k-tk, wenn man mal in der Bahn sitzt oder so und ein Gespräch von weiter weg läuft, dann klingt das wie Klingonisch so. Und aber das ist dann auch wieder ein Vorteil, wenn man dann in andere Länder reist und dann mal vielleicht mit 4 Worten in einem Viervierteltakt einfach mal die Worte spricht, darunter einen schönen Rap-Beat packt oder sowas und dann hast du da Kids und die merken, ey, alles klar, ich verstehe, wie Sprache auch funktionieren kann und wie Sprache sich auch in einem verinnerlichen kann. Also es muss immer einen Bezug geben dazu, finde ich. Das ist ganz wichtig, damit man weiß, warum.
Ja, ich finde ja auch das gerade ein spannendes Thema, so diese ganze Musikszene für Kinder und Jugendliche, die sich sehr verändert hat, also seit meiner Kindheit zumindest, in den letzten 30 Jahren. Da ist richtig so ein Vakuum gefüllt worden, weil so das klassische Kinderlied von früher, das spricht natürlich keine Jugendliche oder keinen zwischen 8 und 14 mehr an. Heutzutage, aber es gibt tolle neue Projekte, tolle Bands, die riesen Hallen füllen und auch dein Song mit dem Schokolade und Brokolade füllt natürlich genau, passt genau in dieses Set. Und ist das eine ganz neue Art, auch Kids Musik näher zu bringen und sie damit abzuholen, da wo sie eigentlich stehen?
Ja, also es gibt viele, also ich mache zum Beispiel auch musikalische Früherziehung im Kindergarten und da sind auch immer noch mal so Klassiker dabei, wie Hieß ihn in der Grube oder sowas oder ne, das gehört einfach irgendwie auch dazu,
rein, ne?
Genau, und das ist auch auch dadurch natürlich zeitlos, aber wir haben halt so viele Möglichkeiten, anhand der Zeit, in der wir leben, auch gewisse Gefühle noch mehr zu verpacken, noch mehr zu äußern, auch musikalisch irgendwie noch mehr auszubauen, zu gestalten. Und ich habe auch gemerkt, dass ich sage auch nicht, ich mache Kindermusik, sondern ich mache Musik für Familien, weil ich ziehe eigentlich gar nicht so einen großen oder ich mache nicht so einen großen Unterschied zwischen Kindermusik und Popmusik für Jugendliche, Erwachsene,
ja,
whatever.
Ja.
Denn es geht einfach darum, dass man halt es schafft, die Gefühle oder die Emotionen klar und deutlich zu machen und auch Raum zu lassen, für die Kids selber zu überlegen. Und nicht irgendwie, schau mal, jetzt bist du glücklich, jetzt lachen wir. So, das kann das Kind ja selber entscheiden, ne? Selbst wenn ich einen lustigen Song spiele. So. Und ich glaube, da ist so ein bisschen auch der Raum dafür gegeben, dass man mehr Vielfalt einfach haben darf, kann. Ja.
Großartig, finde ich eine ganz tolle Entwicklung und auch den Ansatz zu sagen, das ist doch für alle, weil ich habe ja auch gemerkt, auch da habe ich mitgesungen, es bleibt hängen und meine Nichten rappen mit im Auto und wir singen alle zusammen und es ist einfach toll, wie Worte und Musik natürlich zusammen Gefühle, Sprache und eine Lebenssituation irgendwie abbilden können.
Genau.
Großartig. Kannst du inzwischen Gitarrennoten lesen?
Ich kann keine Noten, ich spiele alles nach
Gehör.
Akkorde, ja, genau, aber ich habe alles nach Gehör gelernt und auch ganz nicht, wie man es vorgegeben hat. Ich war immer derjenige, wenn ich irgendwas erlernt habe, habe ich es nie gemacht, wie man es eigentlich machen soll. So, und das hat mir eine Sicherheit gegeben.
Hast deinen eigenen Weg quasi.
Ich habe mein eigenes Ding daraus gemacht. Total. Und wenn ich jetzt gebe ich zum Beispiel gerade Gitarrenunterricht und weiß natürlich auch, was ich vermitteln kann, aber teilweise merke ich dann, dass ich behaupte nicht, dass ich Dinge besser erklären kann, aber ich kann manchmal vielleicht eher nachvollziehen, wo sich das Kind gerade befindet, wenn ich eine Parallele zu meiner Lernweise sehe. Ja, und das versuche ich dann auf eine andere Art und Weise zu vermitteln.
Tolle Idee. Also das, ich weiß, wie ich mich gequält habe mit den ersten Noten und wie man aber natürlich, man wünscht sich so, dass eine Melodie rauskommt irgendwie und sieht aber nur diese kryptischen Zeichen auf dem Papier und dieser Transferprozess, der ist am Anfang gerade dann doch schon wirklich eine harte Nummer.
Total. Also ich glaube auch, also Musik ist ja auch Mathematik auf eine Art und Weise. Sind da überall Zahlen dabei, ne? Und das ist, wie du schon sagst, das sind kryptische Zeichen, Hieroglyphen. Und was ich versuche nicht zu vergessen, das ist natürlich schwierig, wenn man sich lange mit einer Sache beschäftigt, dass man nicht zu analytisch wird. Das ist ein Teil davon, aber am Ende des Tages ist es für mich einfach auch eine Möglichkeit, Emotionen darzustellen, zu zeigen, ne? Und auch Emotionen zu speichern in sich und die dann wiederzugeben. Und ich glaube, das erreicht dann auch die richtigen Ohren.
Das glaube ich, das unterschreibe ich sofort und das würde ich sogar auch direkt für Hafenrundfahrten so sagen, denn um mal den Bogen zu schlagen, auch auf einer Hafenrundfahrt bringt mir das ja nichts, wenn ich alle Fakten kenne und alle Geschichten und alle Zahlen, wenn ich die nicht mit Begeisterung transportiere, dann kommt es nicht beim Gast an und dann denkt er sich auch, naja, dann hätte ich auch ein Buch lesen können oder einen Reiseführer und irgendwo mich selbst an die Hafenkante stellen. Aber das Erlebnis und diese tolle Emotion ist eben das, wenn wirklich Begeisterung rüberkommt.
Total.
Wir sitzen auf einer Barkasse. Wann bist du das letzte Mal Barkasse gefahren?
Das ist schon so ewig her, ne? Corona hat einfach mein ganzes Zeitempfinden komplett über Bord geworfen, im wahrsten Sinne. Ich weiß nur, dass ich auf dieser Barkasse, auf der wir jetzt gerade sind, da war ich auch schon und habe ein Sofakonzert hier gespielt auf einer Hochzeit. Und dann waren wir auch sozusagen hier angebunden, aber sind dann einmal im Kreis gefahren. Das war das höchste der Gefühle.
Ah, toll. Aber immerhin.
Immerhin. Und sonst bin ich aber auch oftmals mit meinen Kindern auf dem Tretboot auf der Alster unterwegs.
Oh, wie schön, ja. Da kann es aber auch ein bisschen voller werden aktuell, ne?
Voller
und mehr Leute unterwegs.
Definitiv voller und ich bin so Magnesiumstäbchen und wenn man da nicht die richtige Kopfbedeckung mit hat, dann gibt es einen Sonnenstich auf jeden Fall.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch ich bin eher norddeutsch und da der Sonne schnell ausgeliefert. Kommen wir nochmal zur Beziehung Hamburg und Sebo. Du hast schon gesagt, du fühlst dich wohl hier, bist ja angekommen, hast deine Familie hier. Gibt es etwas, womit du dich hier in Hamburg identifizierst oder wo du sagst, das sind so Lieblingsorte oder was besonders Hamburgisches, was du ins Herz geschlossen hast?
Also losgelöst von der Alster und von der Elbe bin ich, also vom Wasser losgelöst, bin ich sehr gerne in der Fischbeckerheide. Das ist für mich
viel
so ein Refugium.
Natur, toll.
Total, ja, ja. Ich bin auch so ein alter Steinzeit-Nerd. Also da gibt es ja auch so alte Hügelgräber und ne, sehr geschichtsträchtig. Und ich habe meine Tochter damit auch so ein bisschen angesteckt. Das heißt, sie guckt dann immer eigentlich nicht irgendwie in die Heide und in die Weite, sondern guckt eigentlich mit dem Kopf immer auf den Boden und schürt ihren Glöckner von Notre Dame Nacken.
Wunderbar.
Und sucht Steine.
Hoffentlich guckt sie auch manchmal noch in die Ferne, da gibt es ja genug. Aber Hamburg ist ja wirklich wahnsinnig vielfältig. Ne? Es hat so tolle grüne Ecken, so schön ganz ländliche Gebiete und dann aber natürlich die City. Alster-Elbe hatten wir vorhin schon mal so die Frage, Lieblingsort am Wasser für dich?
Ja, also habe ich jetzt letztens für mich festgestellt, ich bin gerade so geflasht vom Finkenwerder Ufer. Das ist echt ein toller Spot. Also da bin ich oben so ein bisschen über den Boulevard flaniert.
Sehr schön, planlos. Da wo die Fähre ankommt.
Ja, genau. Und auch da, wo die Leuchttürme sind, da, ne, das ist super, super schön da. Und gerade wenn man so ein bisschen die Zeit hat, mit Familie unterwegs zu sein, dann bin ich immer gerne einfach mal raus ins Grüne und ans Wasser.
Und nicht unbedingt da, wo gerade alle sind, ne?
Am liebsten. Genau, ich brauche ein bisschen Ruhe.
Bisschen drumrum, sehr gut. Ja, Finkenwerder habe ich ja auch mit in mein Tourprogramm aufgenommen letztes Jahr und fahre da auch ja gerne mal so ein bisschen in Richtung Yachthafen da rein, gucke in Richtung der Werften oder auch diese Reste der alten U-Boot-Bunker, die es da noch gibt oder der alte Kutterhafen mit den schönen alten Fischkuttern und dann so diese Geschichten dazu und auch dieser besondere Menschenschlag. Ne? Mhm. Unterscheiden sich da die Bremer von den Hamburgern?
Ich zitiere meinen Bruder mal eben, der hat gesagt, die Bremer sind so ein bisschen wie das gallische Dorf, die lassen niemanden rein so, ja, die sind unter sich, haben aber auch einen gewissen trockenen Humor und die Hamburger, ja, man merkt halt einfach einen Unterschied, wenn eine Stadt größer ist und wenn sie ein bisschen kompakter ist, so, ne? Also das merkt man schon, aber ich kann nur sagen, für mich, ich habe zwei Herzen, die in meiner Brust jetzt schlagen, ich bin demnächst nochmal in Bremen beim Focke-Museum, da ist ein Projekt, was ich mache und aus Kindheitstagen kenne ich das Focke-Museum auch sehr gut und das ist ja einfach, hat viel mit Bremer Geschichte zu tun und ich springe gerne hin und her, also ich verbinde das.
Sehr gut, sehr sympathisch, das ist, da kann der ein oder andere in Hamburg bestimmt noch was lernen, noch ein bisschen Weltoffenheit in Richtung Bremen zu zeigen.
Ja, ich glaube, das ist bei allen, die so diesen Lokalpatriotismus haben und gerade wenn es sich auf Fußball bezieht, so dann gehen die sich ja oft an die Gurgel. Ich bin zum Glück Basketball-Fan.
Sehr sympathisch. Sehr gut, sehr gut. Das habe ich auch jahrelang gespielt und auch die Towers schon angefeuert in Wilhelmsburg. Gibt's für dich, wir haben ja so das Motto dieses Podcasts ist ja auch rau und schön. Es gibt so die rauen Seiten von Hamburg und natürlich die schönen. Du sagtest vorhin schon so, ja, Alster ist natürlich ja auch eine schöne Seite.
Ja.
Was ist für dich das Raue an Hamburg?
Das Raue beziehe ich, glaube ich, eher immer auf die Menschen, nicht auf irgendwelche grauen Regenwolken, sondern das finde ich aber positiv, weil man weiß immer, woran man ist. Und das finde ich gut, egal ob ich Gegenwind bekomme oder ob es mir Zuspruch gibt, sondern ja, ich möchte einfach immer wissen, woran ich bin. Und das ist, da ist Hamburg der richtige Spot für.
Da ist der Menschenschlag hier, der Norddeutsche an sich
ja.
Prädestiniert, ne? Würde
definitiv.
Ich auch denken, so, ich bin aus Nordfriesland zugereist, aus Richtung Norden und komme auch mit dem Hamburger Schlag gut zurecht. Manchmal ist es vielleicht so ein bisschen. Naja, ne, nicht so direkt die Freundlichkeit gepachtet, aber zumindest man weiß, woran man ist und
so
man kriegt
aus.
Immer eine ehrliche Meinung. Sehr gut. In der Stadt gibt's raue Orte für dich hier?
Raue Orte in der Stadt, lass mich überlegen. Ich muss jetzt wirklich überlegen. Raue Orte.
Oder irgendwas, wo du sagen würdest, das ist so der Kontrast zu dem, was man jetzt vielleicht so an der Alster, so dieses schöne Hamburg oder Elbvororte, eher so das typische Hanseatische hat. Was wäre da so der Kontrastpunkt dazu?
Boah, das ist wirklich schwer, weil ich oft an Orten bin, auch die unterschiedlich sind in Hamburg. Aber wenn ich zum Beispiel auch Workshops gebe, in der Jugendkultur so unterwegs bin, dann bin ich in vielen Freizeitheimen zum Beispiel und da sind auch taffe Momente teilweise, aber auch das liebe ich halt einfach, weil es genau das widerspiegelt, was wir gerade sagten. Das ist halt, man weiß halt, woran man ist.
Authentisch da, ne?
Das ist authentisch, genau. Total. Und ich reagiere eigentlich auch immer auf die Situation, wie sie ist und ziehe da so für mich positive Momente halt raus. Das ist eigentlich so mein Modus, den ich eigentlich immer anhabe.
Das ist eine gute Einstellung, weil ja auch gerade an vermeintlich rauen Orten so viel Schönheit sich da verbirgt, die man gar nicht sieht auf den ersten Blick oder die dann rauskommt, wenn man sich einfach mal mit den Menschen auseinandersetzt und unterhält und mit denen direkt spricht. Ich habe selber auch ganz viel Vorurteile mitgekriegt oder wenn ich erzähle, ich bin von Großflottbek nach Rothenburgsort gezogen vor 10 Jahren und wohne jetzt seit 10 Jahren in Rothenburgsort und vermisse da nichts und sage, ich fühle mich da wohl, es ist super, ich habe Entenwerder, Kaltehofe, alles vor der Tür, die Menschen begegnen mir freundlich, es gibt tolle, spannende Geschichten da zu entdecken, aber der erste Reflex ist immer, oh mein Gott, Mädchen, was ist passiert? Wie konntest du von dem einen Stadtteil in den anderen wandern? Da muss doch irgendwie was Negatives dahinter stecken. Und das ist aber gar nicht so, weil jeder Stadtteil für sich ja einfach auch seine schönen Ecken hat. Ne? Bist du in verschiedenen Ecken von Hamburg wohntechnisch auch schon unterwegs gewesen?
Ja, nee, wohntechnisch war ich nur in Uhlenhorst-Barmbek, so die Ecke. Ich bin genau auf der Grenze. Also das Haus, in dem ich wohne, also die Wohnung, in der ich lebe mit meiner Familie, die ist genau auf der Straße Barmbek und gegenüber ist schon Uhlenhorst. Deswegen auch nah an der Alster dann, also ich glaube 4 Minuten hin, super entspannt, auch in diesem Bellevue-Knick da, also da ist ein ganz schöner Ausblick. Und durch die Musik bin ich natürlich an vielerlei Orten hier innerhalb Hamburgs, viel in Altona, das ist eigentlich, da bin ich auch in der Esche, das ist auch ein Jugendhaus, da arbeite ich viel und ja, also das ist, verbinde ich ganz Hamburg offen. In der Schanze bin ich sogar weniger, muss ich gestehen. Obwohl da ja auch einfach eine kreative Ader langfließt.
Hätte ich
aber
dich jetzt auch ohne weiteres hinverorten können.
Ja,
so
ja, genau. Also bin ich auch mal gerne so, aber dadurch, dass ich viel Trouble im Positiven habe, also Kindermusik, dann viel Schreiben, brauche ich halt dann doch immer irgendwie als Ausgleich was Ruhiges. Das merke ich immer wieder. Also deswegen auch von Fischbeker Heide. Und wenn ich an irgendeinem Ort bin, wo halt eine gewisse Action ist, eine gewisse Energie, auch ein kreativer Fluss, bin ich immer jemand, der sich nicht berieseln lässt, sondern der immer gerne mitmacht. So, und das auch teilweise dann gerne ohne Familie, um halt irgendwie kreativ in alle Richtungen gehen zu können.
Ja, und auch wahrscheinlich neue Kraft zu schöpfen und einfach mehr bei dir zu sein und dann wieder
genauso
so leben zu können, wie du das, wie es sich einfach gut anfühlt. Ne? Das,
ja, genau.
Wenn du in Hamburg irgendwas ändern könntest, was würdest du ändern?
Ich plädiere für Bremerhavener Mietpreise.
Nachvollziehbarer Einschub.
Also das ist auf jeden Fall echt Knaller hier. Die Mietpreise sind teilweise wirklich heftig. Ansonsten, ich wäre von Bremen nicht nach Hamburg gekommen, wenn ich irgendwas ändern wollte. Ich habe dadurch ja schon was geändert sozusagen. Ich habe sie einfach lieben gelernt oder auch damals, wenn ich mit meinen Eltern und meinem Bruder nach Dänemark gefahren bin, sind wir immer durch Hamburg, durch den Hafen gedüst und ich von Hamburg immer, habe ich immer als faszinierende Stadt wahrgenommen. Ich konnte das als Kind gar nicht so beurteilen, aber ich fand das immer sehr, sehr beeindruckend. Und gerade auch als ich mit Rap-Musik angefangen habe, gab es ja auch mal eine Hochphase, wo Hamburg ganz weit vorne war mit der Hip-Hop-Szene. Und als ich in der Schule war, habe ich immer nach Hamburg geschaut. Und aus Prinzip fand ich es alles blöd, weil ich ja auch selber cool war so. Und mittlerweile ist es halt einfach ja toll, das alles hier ja auch in meinem eigenen Kosmos wieder zu haben.
Ja, klasse. Da ist ja, Bremen ist ja auch als Hafenstadt durchaus auch mit der Welt verbunden. Aber ja. Hamburg ist dann doch noch eine Nummer größer oder?
Ja. Ist größer.
Ist Hamburg weltoffener als Bremen?
Ich kann das immer gar nicht so pauschal sagen, weil ich ja immer von dem Kreis ausgehe, in dem ich selber so unterwegs war und mich zu Hause gefühlt habe. Und da hatte ich schon eigentlich offene Leute, so nach meinem Empfinden her, von meinem Empfinden her. Und ich hatte auch immer zu Hamburg einen Bezug, mein Papa ist Schiffsmakler gewesen.
Ah, okay, so, spannend. Dann seid ihr ja direkt auch der immer Hafenwelt verbunden.
Total. Also das heißt, als Kind immer Schiffe gucken, auch mal nach Bremerhaven aufs U-Boot drauf und so was. Ne? Und das ist einfach, der Spirit ist von Kind an einfach da. Und ich habe mir auch nie dazu irgendwie Fragen gestellt, sondern das war einfach immer allgegenwärtig und daher normal.
Ja, großartig. Du hast ja auch diese Weltverbundenheit und Weltoffenheit als Bremer. Das war natürlich eine provokative Frage eben, aber du hast das ja mitgebracht und lebst es ja selber durch deine weit gereiste Vergangenheit und wer weiß, was noch alles kommt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier heute schnacken konnten.
Cool.
Ich sag ganz lieben Dank, Sebo.
Vielen Dank.
Ich freue mich auf die nächste Musik von dir, werde mit meinen Nichten weiter fleißig hören und auch selber das verfolgen. Und danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Bis bald im Hafen.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi!